Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Das politische Quartett, der neue Podcast von Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Am Mikrofon sind heute
Gerhard,
Franz,
Brigitte
und Axel. Jetzt stellen wir uns kurz vor.
Gerhard, ich bin so etwas, was man als die Basis der Sozialdemokratie versteht. Bin seit vielen Jahren engagiert politisch und versuche ja nach wie vor Sozialdemokratie in eine Richtung zu bringen, dass sie die Welt verändert und eine bessere Welt schafft und sich nicht mehr vom Neoliberalismus ins Boxhorn jagen lässt.
Ich bin ebenfalls die Basis der Sozialdemokratie, bin in der Gebietskrankenkasse beschäftigt, die ja ab 1. Jänner zur Gesundheitskasse wird. Ja, interessiert daran, oder mein Weg wäre, eine bessere Welt zu schaffen, eine bessere Welt für die Menschen, die darin leben. Und lassen wir uns überraschen, ob uns das gelingt.
Ja, ich bin die Brigitte, ich bin Gewerkschafterin und Mitglied bei der Sozialdemokratischen Partei. Ich bin zurzeit in Altersteilzeit und bin eingeladen worden zu der Diskussion, weil ich ja auch politisch mich engagiere und genauso auch bei Demonstrationen und Veranstaltungen dabei bin.
Axel, bin Betriebsrat im Sozialbereich und dementsprechend natürlich auch in der Gewerkschaft politisch aktiv, Mitglied in der Sozialdemokratie und seit ungefähr 4 Jahrzehnten in der sogenannten außerparlamentarischen Bewegung aktiv. Als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik haben wir uns das erste Mal zusammengeschlossen im Jahr 2016, wie offensichtlich geworden ist, dass die Spitze der Sozialdemokratie dazu bereit ist, einer Flüchtlingsobergrenze im Parlament zuzustimmen. Das hat für uns einen Widerspruch zu mehreren Grundprinzipien der Sozialdemokratie geboten. Einerseits zum Grundprinzip der Solidarität, zweitens zu der Frage, wer sind eigentlich die Menschen, auf deren Seite wir stehen? Sind es die Kapitalisten und Kapitalistinnen in Österreich oder sind es die Arbeiter und Arbeiterinnen auf der Welt, wobei man das eindeutig mit Zweiterem beantworten kann? Und gleichzeitig hat sie dabei noch das Problem gestellt, dass diese Flüchtlingsobergrenze das erste Mal seit dem Jahr 1934 in Form eines Notstandsgesetzes beschlossen werden sollte. Und gegen wen sich dieses Notstandsgesetz gerichtet hat, wissen die historisch Interessierten unter uns. Das war nämlich die Arbeiterinnenbewegung. Das waren die Gewerkschaften, das war die Sozialdemokratie, das war die Kommunistische Partei, die Sozialistische Jugend und so weiter und so fort. Wir müssen ganz offen zugeben, dass wir leider mit unserem Widerstand innerhalb der Partei gescheitert sind. Die Flüchtlingsobergrenze wurde per Notstandsgesetz beschlossen und nichtsdestotrotz glauben wir bis heute, dass das richtig war. Und dann ist das Projekt ein bisschen eingeschlafen und wie absehbar war, dass es zum zweiten Mal zu einer schwarz-blauen Koalition kommen wird nach den Nationalratswahlen 2017 haben wir gesagt, wir wollen das Projekt jetzt wiederbeleben, weil wir einfach die Begriffe Gewerkschaft und Sozialdemokratie in der Demonstrationsbewegung, in der sogenannten zivilgesellschaftlichen Bewegung gegen Schwarz-Blau positiv besetzen wollten, was leider in der Phase von Schwarz-Blau 1 überhaupt nicht gelungen ist. Da hat die Sozialdemokratie, da hat auch die Gewerkschaftsbewegung kaum eine Rolle gespielt. Das ist die Aufgabe, der wir uns bewusst gestellt haben und bei einer ganzen Reihe von Demonstrationen mitorganisiert haben, bei den Großdemonstrationen anlässlich der Angelobung, anlässlich von einem Monat, von einem Jahr Schwarz-Blau, bei einer Fülle von Demonstrationen gegen Rassismus, gegen diverse sozialpolitische Maßnahmen der mittlerweile zum Glück Geschichte seienden Regierung, wie zum Beispiel den 12-Stunden-Tag. Aber wir haben auch eine Reihe von eigenen Aktivitäten gesetzt, wie zum Beispiel eine medial sehr gut präsent gewesene Kundgebung anlässlich des Sommerfestes der Industrie im Jahr 2018 und haben im Zuge von diesem ganzen Prozess auch systematisch angefangen, eine Öffentlichkeit für uns zu schaffen über Facebook, über Twitter, über Instagram, mit einer eigenen Webseite namens aufwiderstand.at. So viel zur Kurzgeschichte von uns als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, dass wir die Zeit seit der letzten Nationalratswahl Revue passieren lassen, wie wir das Ganze sehen. Wer mag einsteigen?
Nämlich, bevor ich auf die Situation von der letzten Wahl komme, möchte ich auf einen ganz wichtigen Begriff einhaken, den der Axel angesprochen hat, der Begriff Notstandsgesetze, weil da hat es bei mir sofort irgendwie die Alarmglocken geläutet, als ich mitbekommen habe, seit Jahrzehnten ist man wieder auf die Idee gekommen, mit Notstandsgesetzen zu kommen. Und als jemand, der historisch sehr bewandert ist und sich mit sehr viel mit der Geschichte beschäftigt hat und der Geschichte der Sozialdemokratie, war mir schnell bewusst, das darf nicht sein. Na, also die Notstandsgesetze haben wir schon mal erlebt, 33, 34, und das können wir nicht wieder gebrauchen. Ja, da müssen wir uns dagegen wehren und da muss man in den Widerstand gehen. Und das war für mich ein Anlass, mich da wieder voll zu engagieren und einzubringen und an diesem Punkt mich zu engagieren und bei der Bewegung da mitzumachen.
Ja, ich komme aus einem Bereich, ich habe es ja vorher erwähnt, Sozialversicherung, Gesundheitsversorgung, der seitens der Arbeiterinnenbewegung immer so angedacht war, dass das eine der großen Möglichkeiten der Selbstbestimmung darstellen muss. Muss ja deswegen, weil ja sozusagen die Menschen, die Masse der Menschen, die für sich selbst mit Arbeitsleistung ihr Überleben sichern müssen und mit dieser Leistung natürlich auch jene erhalten, die quasi nicht tagtäglich zur Arbeit schreiten müssen, dass diese so eine Versorgung, einen umfassenden Sozialstaat quasi notwendig haben. Und aus der Geschichte heraus, um den Bogen zur Notstandspolitik gleich zu spannen, ohne lang herumzureden, dass es immer in Krisenzeiten des Kapitals so ist, dass die Bestimmungen, wie auch immer sie heißen, die Gesetze, die verabschiedet werden, Notstandspolitik in dem Fall, immer dazu gereichen, die Menschen von der Selbstbestimmung zu entfernen, abzuhalten, um das Überleben der Profite, des Kapitals, das Bestimmen der wenigen über die Massen quasi abzusichern. Und ich denke mal, das war auch unter anderem, weil ich eben aus dem Bereich komme, wo Selbstbestimmung der betroffenen Menschen ein großes oder ein, das Gut ist, das es zu verfolgen gilt, dass mit der Geschichte der letzten, zumindest spätestens der letzten Wahl, es bedurft hat, da vehement aufzutreten, weil ja die Bewegung, die Arbeiterinnenbewegung als ein Ganzes in die Richtung versagt, muss man jetzt doch aus meiner Warte sagen. Ja. Und da möchte ich insofern gleich anschließen, weil wir das ja auch massiv bemerken, jetzt mit der Umgestaltung der Sozialversicherung, mit der Umgestaltung der Gesundheitsversorgung, wo es gar nicht darum geht, dass man jetzt einen Träger schafft, der die Gesundheitsversorgung für die Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter und Büroangestellten und quasi organisiert, sondern wo es eher darum geht, dass die neue Regierung es geschafft hat, bei eigentlich geringem Widerstand derer, die das eigentlich machen sollten, also das heißt, sprich, der politische Arm der Arbeiterinnenbewegung, die Sozialdemokratie, aber auch leider ein bisschen geringen Widerstand der Gewerkschaften schlechthin, weil die das eben geschafft haben, die Machthaber, dass sie hier die Selbstbestimmung gänzlich ausschalten, indem einfach die Unternehmen die Herrschaft über die neue Gesundheitskasse erlangt haben. Und ich denke mal, das dürfen wir uns auch im Blick auf die Zukunft nicht gefallen lassen. Und wohin gewisse Dinge führen, sehen wir nicht nur aus der Geschichte, so wie es der Gerhard vorher gesagt hat, sondern auch aus den Vorkommnissen rund um Österreich herum, in den anderen europäischen Ländern, aber natürlich rund um den Erdball, denke ich mal. Und da ist gewisserweise der alte Spruch, wenn Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht, glaube ich, ein Gebot der Stunde.
Ja, es ist jetzt schon einiges gesagt worden und vor allem der Axel hat ja auch schon gesagt, hat schon den 12-Stunden-Tag erwähnt oder die 60-Stunden-Woche. Und als Gewerkschafterin und auch als Sozialdemokratin sind mir natürlich vor allem sozialpolitische Anliegen sehr wichtig. Und da hat man ja gesehen, also dass seit der türkis-blauen oder schwarz-blauen Regierung da sehr vieles demontiert worden ist. Ich denke da dann, wir haben zwar auch sehr viel dagegen gehalten, denke ich mal, weil gerade bei dem 12-Stunden-Tag oder bei der 60-Stunden-Woche haben wir eine sehr große Demonstration gehabt auf der Marienhüferstraße. Da waren aus ganz Österreich, die Bevölkerung war da dabei. Aber ich denke auch an andere Dinge wie die Aktion 20.000, also wo es darum geht, also Menschen, die über 50 Jahre sind, da dann sie zu unterstützen, dass sie wieder eine Beschäftigung kriegen, das ist abgeschafft worden. Es heißt immer wiederum bei Türkis vor allem, also Leistung muss sich wieder lohnen. Also da frage ich mich, für wen muss sie Leistung lohnen? Anscheinend muss sie Leistung eh lohnen, die eh das Geld haben und das Kapital haben. Und ich denke mir, dass es einfach wichtig ist, also ich habe gesehen in den verschiedenen Diskussionen mit den Menschen, dass sie die immer wieder aufgeregt haben, ja, das ist eine Ungerechtigkeit, dass zum Beispiel Flüchtlinge da auch unterstützt werden oder wenn ich denke an Menschen, die halt besser verdienen, ja, das, denen muss man was wegnehmen. Und ich denke mir, das ist einfach der falsche Ansatz von den Menschen, die so denken, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, okay, wie kommen wir dahin, dass wir nicht was gekürzt werden und dass wir auch weniger kriegen, sondern wie kommen wir dorthin, dass wir auch mehr kriegen, ja, und auch, dass die Menschen auch mehr und besser von dem leben können, was einer zuspricht, ne?
Ich habe jetzt bei alle eure drei Wortmeldungen zwei Sachen ein Stück weit rausgehört. Das eine ist ein Grundbegriff, der eigentlich für die Arbeiterinnenbewegung meiner Ansicht nach zentral sein müsste, es aber leider nicht mehr ist. Das ist der Begriff Solidarität. Ein Begriff, den wir sehr gerne in Sonntagsreden verwenden, aber in der Praxis spielt er sehr wenig Rolle. Wenn ich jetzt nur denke an das Mantra des Standortes, das von Politikerinnen der Sozialdemokratie oder auch Gewerkschaftsspitzenfunktionärinnen permanent verwendet wird, ist ja eigentlich ein Grundwiderspruch zum Begriff der Solidarität irgendwie. Weil warum geht es am Arbeitslosen in Rumänien weniger schlecht wie am Arbeitslosen bei uns irgendwie? Es geht letztlich darum, dass alle arbeitenden Menschen ein besseres Leben haben. Und ein zweiter Punkt, den ich vielleicht reininterpretiere, aber ich habe ihn auch rausgehört, ist natürlich die Frage, was wird jetzt passieren? Wir haben ja seit Schwarz-Blau 2 wieder eine Nationalratswahl gehabt. Wir wissen noch immer nicht, was es für eine Regierung geben wird. Manche sind überzeugt davon, es wird schwarz-grün werden. Manche sind überzeugt davon, das ist ein taktischer Trick von Kurz. Und dann sagen, können irgendwie, damit die Grünen kommen eh nicht und damit zu rechtfertigen, dass man Schwarz-Blau 3 macht. Und das ist ja nicht etwas, was wir das erste Mal erleben würden, weil wenn wir denken, wie Schwarz-Blau 1 an die Regierung gekommen ist, da war es ja so, dass damals der Herr Schüssel die Bedingung gestellt hat, die Zustimmung zum Koalitionspakt muss einstimmig erfolgen im SPÖ-Vorstand. Ein aufrechter Gewerkschafter, der damalige Vorsitzende, der Metaller Nürnberger hat dagegen gestimmt. Mit dem Argument ist es dann zu keiner rot-schwarzen Koalition gekommen. Und 4 oder 5 Tage später ist eine schwarz-blaue Koalition gestanden. Und es kann mir keiner erzählen, dass da nicht schon im Hintergrund verhandelt worden ist. Das mag jetzt eine Verschwörungstheorie für den Moment sein, aber ich glaube, manche haben das noch im Kopf und das ist der Hintergrund ihres Denkens. Insofern glaube ich, ist es auch wichtig für uns zu überlegen, was das strategisch für uns bedeutet. Ja, und manchmal müssen wir, glaube ich, auch selbstkritisch sein und sagen, offensichtlich schaffen wir es nicht, bestimmte Botschaften rüberzubringen, wenn wir zu kompliziert argumentieren. Und ich bin jetzt der Letzte, der sich für Populismus oder sonst was aussprechen will, aber wir hören doch an alle Ecken und Enden, in die Social Media liest man es ständig, von Menschen, die glauben, dass sie besonders links sind und dass das super ist und die dann erklären, na, die Leute sind einfach steppert. Und deswegen hat es jetzt wieder das Wahlergebnis gegeben. Ich glaube nicht, dass die Leute steppert sind, sondern wenn die Menschen was nicht verstehen, dann haben offensichtlich wir als Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung versagt, es ihnen zu erklären. Genauso wie es in der Geschichte eigentlich immer so war, dass rechte Wahlerfolge das direkte Resultat eines linken politischen Versagens waren. Ja, und da glaube ich, kann man bei der Sozialversicherung total gut anknüpfen. Die Menschen haben einfach keine direkte Verbindung zur Selbstverwaltung gespürt. Da mag es viele Gründe dafür geben. Früher haben wir ja alle Vorstandsmitglieder zum Beispiel von den Gebietskrankenkassen Sprechstunden abhalten müssen, dass es das nicht mehr gibt, ist sicher ein Grund. Möglicherweise wäre es auch eine gute Idee, so ähnlich wie die Sozialwahlen in Deutschland, dass eben die Mitglieder in der Selbstverwaltung nicht indirekt über die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Wahlen etc. gewählt werden, sondern dass es direkte und eigene Wahlen für die Selbstverwaltung geben würde. Aber auch, dass wir endlich einmal aufhören mit dieser wirklich Idiotie in meinen Augen, dass wir selber immer von Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung reden. In Wirklichkeit hat der Dienstgeber null bei. Exakt 0 Cent pro Monat, weil der Kunde nichts an die Sozialversicherung zahlen, wenn es wir arbeitende Menschen nicht vorher erarbeitet hätten. Das heißt, es geht zu 100% um unser Geld. Und 100% von unserem Geld werden jetzt mehrheitlich von der rechten Reichshilfe bestimmt irgendwie. Das heißt, die Wirtschaft bestimmt darüber, was wir als arbeitende Menschen an Gesundheitsleistungen kriegen. Und ich glaube, das ist eigentlich relativ leicht zu erklären, weil wenn man die Leute sagt, schau, das ist in Wirklichkeit nichts anderes, wie wenn dein Chef nächstes Monat sagt, er bestimmt jetzt auch darüber mit, wie du dein Nettogehalt verwenden darfst. Ja? Der Unterschied ist in Wirklichkeit kein großer. Es ist halt die Verwendung unseres Bruttogehalts, aber es ist so, dass die Bosse darüber bestimmen, wie ein Teil von unserem Gehalt verwendet wird. Und das ist ein riesengroßer Skandal.
Ja, da möchte ich einhaken. Wir haben was sehr, sehr Beunruhigendes erlebt. Wir haben erlebt, dass Türkisblau ja unsere Grundrechte angegriffen hat. Sie haben mit dem 12-Stunden-Tag ja ein Tabu gebrochen, also vor gut 100 Jahren ist der 8-Stunden-Tag erkämpft worden und nach der langen Zeit ist erstmals wieder passiert, dass die Arbeitszeit verlängert wurde. Statt verkürzt wurde sie verlängert. Also es war wirklich ein Einbruch in unsere lang erkämpften Rechte. Dann der Angriff auf unsere Gesundheitsversorgung ist ebenfalls viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen angekommen, dass es sozusagen ihre Institution ist, dass die Krankenkassen ihre Institution sind, die ihnen gehört, weil sie mit ihren Geldern arbeiten, mit ihren Geldern die Gesundheitsversorgung der Menschen besorgt. Das ist in all den Jahren mit des Sprechens, des neoliberalen Management-Sprechens verloren gegangen, das Bewusstsein, dass das die Kasse der Menschen ist, dass das ihr Geld ist, das dort verwaltet wird und dann eingesetzt wird, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und obwohl mit dem Ibiza-Video die Regierung Türkisblau mit einem gigantischen Zusammenstoß wie gegen einen Eisberg gerammt ist, ist trotzdem konnte nicht die Sozialdemokratie aus dem Ganzen Gewinn schlagen und einen erfolgreichen Wahl schlagen, sondern Sebastian Kurz hat die Wahlen eindeutig gewonnen und konnte trotz all dem, dass er mit Rechten, fast schon sagen, Rechtsextremen zusammengearbeitet hat, eine Regierung gebildet hat, wo es unzählige Fälle gegeben hat, die gezeigt hat, wo die FPÖ wirklich steht, welche Gesinnung da dahinter ist, und er trotzdem vermitteln konnte, das wären Einzelfälle und das wäre nicht so schlimm gewesen, bis Ibiza, hätte man es ja durchaus aushalten können, weil ja so gutes Programm stattgefunden hat. Ja, trotz all dem, was passiert ist, konnte die Sozialdemokratie nicht Kapital daraus schlagen, jetzt sozusagen ein Begriff, der natürlich für uns Sozialdemokraten natürlich unter Anführungszeichen zu setzen ist, ja, weil das Kapital ist nicht unser Interesse. Woran liegt das? Also die Sozialdemokratie kämpft damit, dass die Menschen, für die die Sozialdemokratie da ist, immer weniger der Sozialdemokratie das abnehmen und glauben, dass sie für sie da ist. Ja, also da ist einfach über die Jahrzehnte eine große Entfremdung entstanden. Ja, die Sozialdemokratie hat in der Zweiten Republik vermittelt, ja, wir sind für euch da, ihr müsst uns wählen und dann kümmern wir uns um euch. Dann erledigen wir das schon alles für euch, was für euch gut ist. Ihr müsst euch nicht selbst darum kümmern. Und nachdem ja sozusagen immer weniger auch auf diesem Weg erreicht wurde, ja, die Sozialdemokratie hat große historische Verdienste in ihrer Geschichte, aber in den letzten Jahrzehnten ist eigentlich irgendwie nur mehr ein Abwehrkampf da gewesen. Das Erreichte wollte nur noch halbwegs verteidigt werden, man musste immer wieder Rückzugsgefechte führen und damit ist ja die Bindung an die Menschen verloren gegangen, der Glauben der Menschen, dass man auch wirklich für sie da ist und auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil man so lang irgendwie bevormundet wurde, hat man auch nicht ja diese Selbst, das ist ja sozusagen, dass man sich selbst und sich seine eigenen Anliegen kümmert, nicht mehr vorhanden gewesen. Und da müssen wir wieder hin. Ja, dass Sozialdemokratie heißt, ja, wir alle zusammen gemeinsam kämpfen um eine bessere Zukunft. Und nicht die Politiker werden von uns gewählt und tun das für uns, sondern wir sie alle sind die Sozialdemokratie und wir alle müssen uns da einsetzen und gemeinsam diesen Weg gehen.
Ganz ein kurzer Einwurf von mir. Ich würde mir wünschen, dass wir den Begriff Ibiza-Video aus unserem Sprachgebrauch streichen. Weil erstens kann Ibiza nichts dafür und zweitens ist es ein verniedlichender Begriff. Es ist schlicht und einfach ein FPÖ-Korruptionsvideo.
Ja, ich möchte das aufgreifen. Nicht das Video, sondern Gerhard, von dir, du hast gesagt, Sozialdemokratie viel erreicht. Ich möchte das für mich insofern präzisieren, als wenn man genau hinschaut, ist es sozusagen, seitdem es die Arbeiterinnenbewegung gibt, und vor vielen, vielen Jahrhunderten hat es ja also nicht Sozialdemokratie geheißen, auch wenn sozusagen quasi die Zielsetzungen schon damals vorhanden waren. Und ich rede natürlich sozusagen vom Mittelalter, von den Bergwerken, in denen sie die Knappen zusammengeschlossen haben. Und viele andere Berufsgruppen später, sozusagen bevor noch offiziell eine Bewegung darauf entstanden ist. Man muss sagen, dass ausnahmslos diese Bewegung der arbeitenden Menschen, was sie ja immer getan haben, dafür verantwortlich war, was sozusagen in jenen Ländern, wo ein Sozialstaat entstanden ist, ausnahmslos dafür verantwortlich waren, dass dieser Sozialstaat überhaupt entstanden ist. Es waren zu keinem Zeitpunkt jene, die das Kapital oder die Produktionsmittel, die Maschinen in der Hand gehabt haben, dies dafür verantwortlich, dass sowas wie ein Sozialstaat überhaupt Platz greifen kann. Das war sozusagen immer ursächlich, logischerweise damit zusammenhängend, dass die Masse der Menschen diese soziale Gesetzgebung, diesen Sozialstaat zur Entwicklung und zur Freiheit, das ist mir auch ganz wichtig, zur Freiheit braucht. Das heißt, wenn sozusagen was erreicht worden ist, dann war das die Bewegung der arbeitenden Menschen. Entstanden aus der Gewerkschaftsbewegung heraus und natürlich dem politischen Arm, der sich aus dieser Entwicklung ergeben hat, in den meisten Ländern halt die sozialdemokratischen Parteien. Was uns meiner Meinung nach sozusagen ein bisschen es Knack gebrochen hat, vor allem sozusagen ab den späten 80er, 90er Jahren, war erstens das, dass wir uns etabliert haben in der bürgerlichen Gesellschaft als Arbeiterinnenbewegung und damit verbunden die Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartnerschaft hat uns sehr viel gebracht, muss man sagen. Wir haben aufgrund des guten Funktionierens der Sozialpartnerschaft für uns sehr viel erreicht. Was es aber zugedeckt hat, ist das politische Moment. Und das hast du auch schon angesprochen. Wir haben sozusagen es zugelassen, dass mit der Politik des Ausmachens, mit diesen vielen Erfolgen, zweifelsohne, aber eines eingetreten ist, dass sich die Menschen sozusagen entpolitisiert haben. Das heißt, du hast dann immer Gedanken machen müssen, wie was zustande kommt, du hast das völlig richtig erwähnt. Und sozusagen war die Frage, was ist Politik, was muss ich machen als Mensch, um Politik auch für mich zu machen, um jene auch zu unterstützen, die Politik machen. Die Frage ist sich einfach, haben sich die Leute nicht mehr stellen müssen. Und ich glaube, genau unter dem Problem leiden wir heute und leiden wir auch im Widerstand gegen das erstarkende Moment einerseits des Kapitals und damit logischerweise verbunden dem Nationalismus und auch dem Wiederaufleben des rechten Gedankenguts, quasi der Entmenschlichung untereinander. Ja, wie gesagt, Menschen sind nicht so blöd. Das hat der Axel das ganz am Anfang erwähnt, das ist keine Frage. Das ist, wir haben dazu beigetragen, dass sozusagen die Menschen sich anderen Dingen zugewandt haben, berechtigterweise, aber wir haben sie nicht mehr mitgenommen. Und ich denke mal, unter dem leiden wir. Und ich glaube, das müssen wir beenden. Schlussendlich auch mehr Kampfmoment reinzubringen und nicht mit allen Mitteln sich anzuklammern an der Sozialpartnerschaft, was auch getan wird. Ja, das muss man auch leider sagen. Wir haben da offensichtlich noch immer nicht genug gelitten als Arbeiterinnenbewegung, dass wir dieses Anklammern an der Sozialpartnerschaft beenden. Und wir hätten es ja in der Hand. Wir haben also irrsinnig, wenn man sich die Betriebssituationen anschaut, Arbeiterkammer, wo ich die Betriebsratswahlen ansieht, dann muss man feststellen, dass sehr wohl die arbeitenden Menschen in den Fabriken, in den Büros, in den großen Firmen, aber auch in den kleineren Firmen durchaus der klassischen Arbeiterinnenbewegung sozusagen ihren Betriebsräten, die das meistens repräsentieren, auch zustimmen und ihre Stimme geben. Das heißt also, wir hätten das vor Ort durchaus in der Hand, hier massive Veränderungen herbeizuführen. Nur denke ich mir, manchmal trauen sich's die Obrigkeiten nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so jetzt so salopp quasi stehen lassen kann. Ja.
Ich kann da vieles unterstreichen, was du gesagt hast, und ich denke mir aber, ich glaube, das Wichtigste ist das, was du gesagt hast, Axel. Ja, dass einfach, dass ich denke, also wir brauchen einfache Erklärungen. Ja, also wir müssen den Menschen ganz einfach erklären und nicht so, wie du gesagt hast, mit Dienstgeber, Dienstnehmer, weil Begriffe herumschmeißen. Ja, weil ich glaube, das wissen eh die wenigsten, was damit gemeint ist. Also, und was ich mir schon denke, was halt schon ein Thema war, das halt Schwarz-Blau wirklich aufs Tablet gebracht hat, das war die Flüchtlingsgeschichte. Ne? Also mit denen denke ich mir, mit der ganzen Migrationsgeschichte und so, also da haben sie einfach ihre Stimmen gemacht, ja? Und haben Ängste da hervorgerufen, die eigentlich unwirklich sind, ja? Also die gar nicht notwendig waren. Aber die Leute kriegen einfach Ängste, die glauben, wir werden jetzt dann überrollt und weiß nicht, was da alles für Ausdrücke gekommen sind, ja, wenn ich an das denke. Und das war halt schon das Thema, auf das sie die Sozialdemokratie halt nicht unbedingt so einlassen hat, ja, oder keine klare Aussage gemacht hat. Das waren immer schwammige Aussagen, aber was wollen wir oder wie stehen wir zu dem Thema Flüchtlingspolitik? Ja. Und das, denke ich mal, ist abgegangen. Und das Weitere ist, denke ich mal, man muss, glaube ich, also wir müssen denen leider wieder klar auf einige Dinge aufmerksam machen, die unter Schwarz-Blau 2002 zum Beispiel auch passiert sind. Ich denke da an die jetzt selbstverständlich sind, ich denke da jetzt an die Autobahnmaut, die unter Schwarz-Blau eingeführt worden ist, und das denkt heute niemand mehr. Ja. Aber ich denke mal, dass man auch solche Dinge immer wieder aufgreifen kann in der Diskussion. Und das Zweite und das Letzte, was ich noch jetzt sagen will, ist, ich denke auch als Gewerkschafterinnen, als sozialdemokratische Gewerkschafterinnen, haben wir auch in den letzten Jahren unsere Forderungen, und da denke ich speziell an die Arbeitszeitverkürzung, haben wir total liegen lassen. Also ich selber habe vor Jahren schon um die 35-Stunden-Wochen sind wir auf die Straßen gegangen, haben gekämpft. Das ist ja wiederum total untergegangen in der ganzen Diskussion mit der 12-Stunden-Woche. Ne? Oder 60-Stunden-Woche, 12-Stunden-Tag, so. Und da habe ich einmal einen Spruch gelesen, also würde der Unternehmer endlich wieder etwas arbeiten, könnten die Arbeiter endlich etwas unternehmen. Thema. Ja, das ist einmal fürs Erste.
Ich finde das total spannend, weil ich befinde mich ja gerade mitten als Teil eines großen Verhandlungsteams in einer Kollektivvertragsverhandlung, wo wir heuer nur eine einzige Forderung gestellt haben, nämlich die nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Es wird noch nach meinem derzeitigen Kenntnisstand bei drei anderen Kollektivvertragsverhandlungen im Sozial- und Gesundheitsbereich im weitesten Sinn des Wortes heuer diese Forderung aufs Tapet kommen. Und es ist ja offensichtlich ein Thema, das viele beschäftigt irgendwie, weil wir kriegen ja permanent mit, es gibt Betriebe, wo es Versuche gibt in diese Richtung. Jetzt gibt es seit einer Woche eine neue Premierministerin in Finnland, die mit dem ersten großen Thema, was sie rausgeht, ist die 4-Tage-Woche und der 6-Stunden-Tag, sprich eine 24-Stunden-Woche in der Konsequenz. Wir sind einfach viel zu defensiv waren, glaube ich. Wir müssten wieder in die Offensive gehen. Das merkt man ja daran, Brigitte, du hast angesprochen, bestimmte Verschlechterungen, die es in der Schwarz-Blau 1 gegeben haben. Ich denke da ganz stark an die Pensionsreform 2003, wo wir lang gesagt haben, die muss wieder weg. Und was haben wir dann gemacht, wie wir wieder an der Regierung waren als Sozialdemokratie? Wir haben sie schön geredet, diese Pensionsreform. Wir haben jedes Jahr, hast in die Berichte gehört, irgendwie zum Pensionsantrittsalter, von sozialdemokratischen Sozialministern, wie super das nicht ist, dass das Pensionsalter steigt irgendwie. Dabei ist ja das eigentlich was total Asoziales, weil nicht nur, weil es Lebenszeit verkürzt, sondern auch, weil es Zukunftschancen und Arbeitsplätze für junge Menschen nimmt. Ja, das sind halt diese Realitäten, glaube ich, die man nicht vergessen darf. Und da möchte ich auch nochmal einfach auf Wahlen zurückkommen. Ja, ich habe so oft jetzt gelesen, und ich meine, es ist teilweise wirklich wie tibetische Gebetsmühle, dass man jeden Tag auf Facebook irgendwer alle vergangenen Errungenschaften der Sozialdemokratie postet. Zum Erbrechen schon fast. Ja, und die sind ja alle nicht falsch, das will ich ja überhaupt nicht abstreiten. Aber eine Wahl ist keine Belohnung für die Vergangenheit, sondern eine Wahl ist ein Stück weit eine Wette auf die Zukunft. Eine Wahl ist ein Stück weit eine Wette darauf, welche Partei wird meine Interessen in der nächsten Funktionsperiode am besten vertreten. Deswegen will ich eine Partei oder ich will eine andere Partei nicht. Und nicht, weil ich einen 60, 63, 67 Punkte Katalog kriege, irgendwie, was man alles in der Vergangenheit erreicht hat. Ja, und da glaube ich, muss es einfach auch einen Zusammenhang geben zwischen Forderungen, Programm und politischer Praxis. Man kann nicht die guten Sachen nur am 1. Mai auf der Demo sagen, sondern man muss in der Praxis auch dafür kämpfen. Ja, und das ist halt sehr stark verloren gegangen. Ja, und da habe ich auch zurückgedacht jetzt, weil das vorher auch erwähnt worden ist, ja, es hat diese super tolle, kämpferische und große Demonstration gegen den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche gegeben, angekündigt als Auftakt für einen heißen Herbst. Und den heißen Herbst hat es noch gar nicht gegeben, es hat noch nicht einmal ein laues Lüftchen gegeben in Wirklichkeit. Diese Demonstration war der Anfang und das Ende des Kampfes gegen die 60-Stunden-Woche. Es hat dann noch im September eine Betriebsrätinnenkonferenz gegeben, das erste Mal eine Betriebsrätinnenkonferenz von allen Teilgewerkschaften, und man hat sich nicht einmal dort auf gemeinsame Forderungen einigen können. Und eigentlich hat es den Auftrag gegeben, bei allen Kollektivvertragsverhandlungen, und Auftrag, das war was, wo niemand dagegen gesprochen hat, weil ich glaube, sie ja alle auch richtig gefunden haben, die dort waren, den Wunsch gegeben, dass bei jeder Kollektivvertragsverhandlung irgendetwas thematisiert wird, was die Auswirkungen dieses Arbeitszeitverlängerungsgesetzes abfedern kann. Ich glaube, es ist ungefähr bei einem Viertel der Kollektivvertragsverhandlungen überhaupt irgendwas zum Thema, wenn überhaupt, irgendwas zum Thema Arbeitszeitverbesserung, sage ich jetzt, passiert. Ja? Und bei ganz vielen Kollektivvertragsverhandlungen hat man sich halt damit abgefunden, es ist eh immer schon Arsch gewesen und jetzt lassen wir es halt irgendwie Arsch irgendwie und holen halt vielleicht ein bisschen mehr Geld aus irgendwie. Aber das ist, und da sehe ich in Wirklichkeit eine Parallelität zwischen Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie oder Arbeiterinnenbewegung in ihrer Gesamtheit. dass einfach die Offensive verloren gegangen ist. Wir sind groß geworden, wie wir offensiv waren. Wir sind groß geworden, wie wir große Ideen gehabt haben und nicht kleine Ideen irgendwie. Nicht, dass ich nicht viele Maßnahmen der Wiener Stadtregierung positiv schätzen kann, aber wir werden keine Wahlen mit Nebelduschen gewinnen. Ja? Wir werden keine Wahlen gewinnen, damit dass wir drei Bäume auf der Simmeringer Hauptstraße pflanzen. Jede dieser Maßnahmen ist richtig irgendwie. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber damit gewinnt man keine Wahlen. Wahlen gewinnt man mit großen Themen. Wahlen gewinnt man mit einer Forderung nach einer 30-Stunden-Woche. Wahlen gewinnt man mit einer Forderung nach einem Mindestlohn. Wahlen gewinnt man, und das ist ja zum Beispiel auch das Interessante, und damit komme ich zum Schluss, dass eigentlich das sogenannte Flüchtlingsthema hat bei der Nationalratswahl 2019 fast keine Rolle mehr gespielt. Das war auf Platz 8, glaube ich, der am meisten relevanten Themen bei der Wahl, weil einfach das Thema Klimakatastrophe, ganz plötzlich auf Platz 1 geschossen ist und das Thema komplett verdrängt hat irgendwie. Was einfach sagt, es war eine Angstmacherei. Es ist tatsächlich für viele Menschen kein Thema. Wenn es für viele Menschen so ein massives Thema wäre, würde es nicht 2 Jahre später von Platz 1 der Wahlmotive auf Platz 8 der Wahlmotive verschwunden sein.
Weil wir gerade so viel über die Sozialpartnerschaft gesprochen haben, im Zusammenhang mit KV-Verhandlungen, ich glaube, da ist es wichtig zu erkennen, dass die Sozialpartnerschaft ihre Errungenschaften hatte, ihre Erfolge hatte, aber dass es unter ganz bestimmten historischen Bedingungen möglich war in Österreich, dass diese Errungenschaften erreicht wurden. Nach der Katastrophe, in der der Nationalsozialismus und der Faschismus die Welt gestürzt hat, gab es einem den Moment, ja, nach 1945, wo das Kapital, ja, bereit war, eine gewisse Zeit ja, der Arbeit die Hand entgegenzustrecken. Ja? Aber dabei darf nicht verloren gehen, ja? Das war ein bestimmter historischer Moment in dem Bewusstsein, dass diese Katastrophe passiert ist. Deswegen ist aber ja, der Gegensatz Kapital und Arbeit nicht aufgehoben. Der ist nach wie vor gegeben und da, und den darf man nicht vergessen und den darf man nicht unter, ja, unter dem Titel Sozialpartnerschaft unter den Teppich kehren. Dieser Gegensatz ist da und der muss immer wieder bewusst gemacht werden. Und nachdem 89, ja, 90, ja, das konkurrierende System für den Westen zusammengebrochen ist, war die Bereitschaft des Kapitals, da entgegenzukommen, nicht mehr gegeben. Ja. Es gab kein alternatives Modell mehr, demgegenüber man sich beweisen musste und zeigen musste, was man für die Menschen tut, dass man für die Menschen auch nicht nur für die Besitzenden da ist. Ja, dieser Ansatz war nicht mehr da und somit wurde der Klassenkampf eben von der Seite des Kapitals ganz massiv wieder eröffnet. Und das muss man auch aussprechen. Ja. Der Klassenkampf ist nicht tot, der findet statt. Die ganze Zeit. Und in Österreich merkt man das daran, dass zwar noch immer von Sozialpartnerschaft die Rede ist, aber man wissen muss, von Kapitalseite ist die Sozialpartnerschaft schon längst aufgekündigt. Ja, es passiert zwar noch formal, also es gibt noch Treffen der Sozialpartner und es wird noch verhandelt, es gibt KV-Verhandlungen, aber eigentlich ist die Bereitschaft hier, dass sich auf dem Verhandlungswege wirklich ernsthaft auszuhandeln, nicht mehr gegeben. Ja. Die Gegenseite sieht eigentlich keinen Anlass mehr, hier entgegenzukommen.
Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz einhaken, weil es ist ja immer ein Riesenproblem, alle reden von Sozialpartnerschaft und keiner definiert es genau. Ja. Weil tatsächlich, es hat ja für einen bestimmten Zeitraum von ungefähr 4 Jahrzehnten, ein bisschen mehr wie 4 Jahrzehnten, hat es einen Unterschied gegeben zwischen dem, was in Österreich passiert ist und zwischen dem, was in anderen Ländern passiert. Dass man redet miteinander, das gibt es in alle Länder auf der Welt. Dass auch Kapital und Arbeit oder Gewerkschaften und Bosse miteinander reden, das gibt es auch in alle Länder auf der Welt. In Österreich war das Spezifikum die Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen, die bis tief in die 90er Jahre rein weit über am Schluss 900 Preise reguliert hat. Natürlich nur für Produkte des Grundbedarfs, wie das einfachste Brot, das einfachste Mehl, Benzin und so weiter und so fort. Und die Paritätische Kommission hat sich nach meinem Wissensstand, es gibt ja keine offiziellen Protokolle, das war ja immer was sehr Informelles, 1996 zum letzten Mal getroffen. Ja, also diese Sozialpartnerschaft, von der immer alle fantasieren, dass sie Österreich so außergewöhnlich gemacht hat, die gibt's mittlerweile de facto seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr, weil es keine Treffen mehr gegeben hat und die letzten Preisregulierungen, die noch für viele Menschen Vorteile gebracht haben, sind sofort unter Schwarz-Blau 1 ausgelaufen. Ja, also dieses österreichische Spezifikum Sozialpartnerschaft ist tot. Was es nach wie vor gibt, ist ganz normal, dass man halt in einer Firma als Betriebs- und Geschäftsführung miteinander redet. Ja, aber das ist nichts Außergewöhnliches. Am Ende des Tages, selbst wenn du einen sechsmonatigen Streik geführt hast, wird am Ende des Tages das Ergebnis, der Ausgang dieses Streiks wahrscheinlich in einem Gespräch, das dann verschriftlicht wird mit ein paar Unterschriften, zu einem Ergebnis gebracht werden.
Ja, Axel, bin ich voll bei dir. Sicher auch so. Aber meine Wortmeldung hinsichtlich Sozialpartnerschaft war ja eher auf das getrimmt, dass ich sage, man hat die Menschen sozusagen vom politischen Denken ferngehalten. Ne? Mhm. Ich wollte noch zurückkommen auf das, was du auf Bezug deine Kollektivvertragsverhandlungen eingebracht hast, nämlich die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung ausnahmslos, wo sich auch im Hinblick auf die 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche-Änderung, also der letzten Regierung, super finde, dass du das magst, weil das Einbringen sozusagen in den heißen Herbst, das Einbringen in den heißen Herbst von den 12 Stunden und 60 Stunden Wochen in die Kollektivvertragsverhandlungen, glaube ich, war ein strategischer Fall. Weil wenn ich das einbringe und ich kriege ein Gehalts, sozusagen von dem Unternehmen eine Gehaltszusage, werden da die Leute sozusagen sofort anspringen, weil sie gerne das Gehalt nehmen und sozusagen auf die Arbeitszeit, also die Verschlechterung der Arbeitszeit durchaus im Rahmen hinnehmen. Und genau das ist passiert. Nicht? Sobald die ersten Angebote, die Lohnangebote waren, die nicht schlecht waren, muss man sagen, aber war das Thema 12 Stunden, 60 Stunden Wochen sofort vom Tisch und die Gewerkschaftsbewegung ins Plädoyer gestanden und hat sozusagen dann gesagt, okay, das nehmen wir. Ja? Deswegen bin ich froh, dass du ausnahmslos die Arbeitszeit zum Thema machst. Ja.
Nicht ihr allein.
Naja, natürlich, Entschuldigung, die Verhandler, ja, das Verhandlungsgremium. Auch der historische Moment hat mir insofern gut gefallen, wobei ich noch was einpflegen möchte zum historischen Moment, weil wir tatsächlich sozusagen auch als Arbeiterinnenbewegung immer noch annehmen, dass zum Beispiel die Französische Revolution sozusagen für die einfachen Menschen, für die Unterprivilegierten was gebracht hat. In Wirklichkeit hat es ihnen nur theoretisch was gebracht, die Geburtsstunde der Menschenrechte, wie auch immer, aber im faktischen Leben hat es ihnen genau gar nichts gebracht. Und ich glaube, das übersehen wir auch sehr oft in den Diskussionen, die wir bis heute führen. Ja. Dass wir theoretisch vor dem Gesetz oder so gleichgestellt sind, aber praktisch sozusagen das nicht der Fall ist. Nicht? Der berühmte Satz, es ist dem Armen wie dem Reichen verboten, Brot zu stehlen, nur der Arme wird es notwendig haben, eventuell und der Reiche nicht. Ja. Das heißt also, ich glaube, auch das ist sozusagen ein Denkmuster, was wir uns mitgenommen haben über die Jahrhunderte, die dann zu den Problemen führt, die wir nach dem Krieg erlebt haben, mit der Sozialpartnerschaft zum Beispiel.
Ich habe zuerst gesagt, also, oder und auch der Axel, also, oder eigentlich wir alle haben gesagt, wir brauchen einfache Erklärungen für Menschen. Ich denke mir, was auch notwendig ist, dass man die Menschen fragen, was wollen denn sie eigentlich? Ja? Beziehungsweise, weil ich denke mir schon, also Menschen spielen eine sehr wichtige Rolle natürlich. Und ich merke halt in den Diskussionen, ich habe letztes Mal eine Diskussion gehabt mit einer Frau, die über 50 ist, die keinen Job hat. Und die gesagt hat, naja, der ist jetzt schon ein Jahr arbeitslos und der will nichts hackeln. Und dann muss man das Arbeitslosengeld streichen, sage ich. Ne? Und wie ist das bei dir? Ne? Und was willst du, was hast denn du für einen Vorschlag, wie soll denn der leben, ne? Wenn der kein Geld mehr hat? Ne? Und da kriegt man dann keine Antwort von den Leuten, weil sie sich natürlich schwer tun. Und ich denke mir, da müssen wir auch was bei der Hand haben, wo wir sagen, okay, so geht es in die Zukunft. Du hast das eh gesagt, wir müssen in die Zukunft auch schauen. Und ich denke mir, wir brauchen auch Visionen. Ja? Also Visionen, wo soll es denn hingehen? Und da vermisse ich die Diskussion in der sozialdemokratischen Partei sehr stark. Ja. Also ich kriege viele Zusendungen, aber ich weiß nicht, wo soll es hingehen. Ja. Und ich glaube, also es geht nicht nur mir so, sondern es geht vielen Menschen so, nicht, dass sie nicht wissen, okay, wie geht es denn weiter in der Zukunft mit der Digitalisierung. Ja. Also viele Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, ja, möglicherweise. Ja, und gerade wenn ich an die Frauen, also ich habe halt Gespräche oft mit Frauen, die leider arbeitslos sind oder und auch über 50 sind. Also denen ist wichtig, dass dann was zum Essen haben, dass die Wohnung zahlen können, ja, und das Wissen, okay, wie geht's weiter? Und da denke ich mir, dann müssen wir verstärkt halt, ja, das angehen, nicht? Und mit den Menschen reden und, aber auch selber, denke ich mir, in der eigenen Partei schauen, dass man wirklich Visionen und auch wirklich ganz konkrete Angebote liefern, nicht? Und auch Forderungen stellen und uns auch durchsetzen, nicht?
Ich finde es ja total interessant, dass du mit über 50-jährigen Frauen kommst, weil wir sind ja gerade in der Phase der Einführung dieses tollen Algorithmus beim AMS, der berechnet, wie förderungswürdig oder arbeitsmarktfähig eine Person ist. Frauen sind sowieso prinzipiell schon mal schlechter geratet. Und ich denke mir, ja, ich meine, Frauen über 50, die werden vom AMS keine Unterstützung mehr kriegen. Und da sieht man halt für mich ein Stück weit die dramatische Entideologisierung der Gewerkschaftsbewegung, wenn unsere Vertreterinnen in den Gremien des AMS nicht gegen diesen Algorithmus stimmen. Sie haben sich enthalten, das ist doch pure Feigheit in Wirklichkeit. Da muss man, selbst wenn man eine Niederlage erleidet bei der Abstimmung irgendwie, da muss man Flagge zeigen irgendwie. Ja? Und das ist halt gleichzeitig ganz eng verbunden mit diesem, eigentlich gerade die Sozialdemokratie in Wien massiv prägenden Paternalismus. Wir machen das schon für die, wir werden das schon richten irgendwie, weil wir haben ja den Zugriff und so weiter und so fort. Ja, wir haben den Zugriff nicht mehr, wir haben keinen Zugriff mehr auf Wohnungen, auf Arbeitsplätze und so weiter, irgendwie, was wir verteilen können. Und ich habe es auch damals nicht gut gefunden, zu sagen, irgendwie, na, du wirst Parteimitglied und dann kriegst du eine Wohnung. Entschuldige, wie viele Parteimitglieder haben, die überzeugt sind von irgendwas. Ja, und wenn du das mit Divisionen angesprochen hast, Brigitte, ich meine, hat ja angeblich irgendwann einmal ein berühmter Sozialdemokrat gesagt, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Ich finde eher, dass ein Arzt braucht, wer keine Visionen hat, weil denkende und fühlende Menschen werden alle ein Stück weit Wunschvorstellungen für eine bessere Zukunft für sich oder ihre Kinder oder wen auch immer haben. Da kann man auch Visionen dazu sagen. Was auf jeden Fall niemand braucht, der keine Visionen hat, ist eine Partei. Weil eine Partei ist dazu da, um Visionen zu verwirklichen. Und wenn ich mir oft anhöre, unsere Spitzenvertreterinnen, die in einer Aussage 17 Wenns und 13 Abers und 3 Wenn-Dans und 5 Sachzwänge und sonst irgendwas drin haben, denke ich mir, da brauchst du eigentlich keine Politik mehr. Ja? Weil Politik ist ja dazu, das scheinbar Unmögliche wahrzumachen und nicht zu verwalten. Weil sonst kann ich gleich Beamte hinsetzen. Und wenn ich nochmal kurz zum Thema Arbeitszeit zurückkomme, weil ich bin wirklich überzeugt davon, dass das eines, neben dem Kampf um Wahlrecht und soziale Absicherung, war das Arbeitszeitthema das dritte Thema, das die Sozialdemokratie wirklich groß gemacht hat in Österreich. Natürlich war beim Heinfelder Parteitag 1888, 89 war der 8-Stunden-Tag, die 40-Stunden-Woche, war eine hoffnungslose Utopie. Trotzdem eine Utopie, die die Herzen und die Köpfe der Menschen erreicht hat, diese Bewegung groß gemacht hat. Es hat 85 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, auf die Schnelle dauert, bis diese Utopie Realität geworden ist mit dem Arbeitszeitgesetz 1971, das dann 1974 zur Verkürzung auf die tatsächlichen 40 Stunden geführt hat. Es hat 85 Jahre gedauert und nichtsdestotrotz war diese Utopie so groß, dass es die Menschen bewegt hat, dass es die Menschen dazu gebracht hat. Aber unter 2 Bedingungen. Erstens, dass die Menschen verstanden haben und zweitens, dass sie selber ein Teil dieser Bewegung waren. Und bei dem Verstehen habe ich oft meine Zweifel, weil wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie die Bildungsarbeit in Gewerkschaften und in der Partei in der Zwischenkriegszeit ausgeschaut hat und wie sie jetzt ausschaut, dann kriege ich manchmal Knoten in meine Gehirnwindungen. Ja, wenn ich mir anschaue, wie viele Kurse es für Darstellung, richtiges Auftreten, richtiges Anziehen und bla 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 gibt und dann findest du im Semesterprogramm von einer, ich nenne jetzt die Einrichtung nicht, einen 4-Stunden-Kurs zur Geschichte der Sozialdemokratie. Ich meine, Leute, wie sollen es die Leute verstehen? Dann wundere ich mich nicht, wenn in Diskussionen Mitglieder dieser Partei Sachen vertreten, die vollkommen unvereinbar sind mit der Geschichte. Also die Arbeiterinnenbildung, da gehören natürlich dann auch die VHS, also die Volkshochschulen und so weiter dazu, nach 1945 nicht mehr in dieser Qualität wieder aufgebaut zu haben, wie es vor dem Austrofaschismus gegeben hat, ist einfach ein historischer Fehler gewesen. Der zweite Punkt ist das dabei sein können irgendwie. Und da sind wir wieder beim Paternalismus. Ne? Es wird, die Parteispitze sagt oder die Gewerkschaftsspitze und dann sind die Leute tun. Aber die Leute können nicht selber mitbestimmen. Das ist ja die Debatte über Demokratie, der Demokratisierung, der Sozialdemokratie, die gerade läuft, die glaube ich, ganz ein wichtiges Thema ist irgendwie. Und gerade in einer Zeit, wo die Menschen ja viel mehr Informationen haben wie vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren hat es viele Arbeiter gegeben, die sind nach 12 Stunden Hackeln heimgegangen, haben sie mühsam noch 3 Seiten vom Kapital eingezogen und haben 3 Jahre gebraucht, bis sie es fertig gelesen gehabt haben, trotzdem, oder haben einen Arbeiter-Esperantisten-Kurs gemacht irgendwie. Und heute hört man ständig in unsere Reihen die Sprüche über die Studierenden irgendwie und so. Ja, also der Wert von Bildung ist klein gemacht worden in unserer Bewegung, was aber ganz ein großer Wert war irgendwie für unsere politischen Urväter und Urmütter irgendwie. Für die war Bildung was total wert ist. Und zwar Bildung. Heute ist Karriere wichtig. Für sie war Bildung wichtig. Und zwar im umfassenden Sinn von kultureller Bildung, von Fremdsprachen lernen, dass man andere Sachen versteht. Wie viele Arbeiter haben sie 3 Jahre lang vorbereitet und ein paar Brocken Spanisch gelernt irgendwie, weil sie abgesehen haben, hoppala, vielleicht passiert da was in Spanien und ich gehe dann runter irgendwie und unterstütze die Genossen und Genossinnen im Kampf. Ja, also da waren Leute, die haben ihre Freizeit geopfert, aber es hat ja die Angebote gegeben von Seite der Institutionen der Arbeiterinnenbewegung, die gibt es halt nicht mehr irgendwie. Und heute kannst du im Internet was googeln, hast sofort ganz schnell ganz viele Informationen, aber mitreden darfst du nicht in deiner eigenen Organisation, egal ob sie Gewerkschaft oder Partei ist. Und dann ist es für mich vollkommen logisch, dass man da nicht mit voller Emotion was unterstützen kann. Ich werde Sachen nur mit voller Emotion, mit all meiner Kraft unterstützen, wenn ich auch, und ich sage absichtlich nicht mitbestimmen darf, sondern wenn ich mit anderen gemeinsam bestimmen darf, nämlich in einer demokratischen Art und Weise. Das ist mehr wie Mitbestimmung. Und jetzt müssen die Leute zuschauen, dass manche Leute an der Parteispitze im Wahlkampf 3-mal ihre Position dazu ändern, ob man jetzt für oder gegen Vermögenssteuern sind. Also, dass man so eine Frage überhaupt stellen kann. Also Sozialdemokratie sagt einfach, dass die Bildung ja nicht nur gegenüber der Basis komplett versagt, sondern dass es auch an der Spitze der Arbeiterinnenbewegung mittlerweile Leute gibt, die keine Ahnung mehr haben, für was Sozialdemokratie steht. Ich darf aber zum Schluss, langsam nähern wir uns, noch mal gern auf die Wahlen zurückkommen und die möglichen Auswirkungen von Wahlen und von den letzten Nationalratswahlen. Ich meine, es ist offensichtlich, es wird keine fortschrittliche Regierung geben, die im Sinne der arbeitenden Menschen Politik betreiben wird. Wo geht's hin? Was können wir dagegen machen? Ich meine, für mich persönlich ist klar, ich wäre egal, in welcher Zusammensetzung eine Regierung Rassismus und Sozialabbau betreibt, werde ich dagegen auf der Straße sein. Ist mir wurscht, ob die Grünen da mitspielen oder sonst irgendeine andere Farbe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich denke, am wichtigsten ist im Augenblick, dass man mitwirkt, dass die Sozialdemokratie wieder eine starke Kraft wird, dass die Sozialdemokratie zurückfindet zu einer Kraft, einer Bewegung, die weiß, wo sie hin will, die ganz klare Zielsetzung hat, die eine Vision, wie wir alle schon gesagt haben, hat eine Vorstellung, wie die bessere Welt ausscheinen soll und die nicht nur versucht, ein bisschen einen Abwehrkampf zu führen, damit es nicht schlimmer wird, aber keine Vorstellung hat, wie sie aktiv die Zukunft gestalten will. Also es ist ganz wichtig, dass die Sozialdemokratie wieder eine Stärke gewinnt. Und dann kann man auch dann, wie die Regierungszusammensetzung auch immer sein wird, dann auch Paroli bieten, auf der Straße vor allem auch Paroli bieten, wenn man dahin kommt, eine Sozialdemokratie zu haben, die weiß, was sie will, wohin sie will.
Ich würde das nicht beschränken auf die letzte Wahl, 19, sondern die Wahlen 17, also wie Schwarz-Blau 2 auf die Bildfläche gekommen ist. Wichtig wäre mir, dass wir eine Sozialdemokratie formen, die Darkhold ist natürlich richtig auch skizziert, eine Sozialdemokratie formen, eine Arbeiterinnenbewegung, eine Bewegung der Menschen formen, die die Bewusstseinsbildung der Menschen und somit die echte Freiheit wieder in den Mittelpunkt stellt und nicht sozusagen die Bildung möglich macht, dass er jeder in den Zahnrädern der Wirtschaftstreibenden des Kapitals funktioniert, sondern tatsächlich so funktioniert, dass er sich individuell entwickeln kann. Und das kann er nur, wenn ich sozusagen die Menschen in ihrem Bewusstsein stärke, in ihrem Bewusstsein nicht nur Mensch zu sein, sondern Selbstbestimmung anzustreben. Ja? Und ich glaube, das wird auch der Schlüssel zum Erfolg sein. Und wenn uns das nicht gelingt, auch zu einer längeren Niederlage führen.
Ja, ich wäre auch, also ich wäre persönlich wäre auch, denke ich mal, überall, wo es gegen Rassismus und Sozialabbau wäre auftreten, wo eine Regierung an der Macht ist. Egal auch, ob das jetzt grün-schwarz ist. Und ich denke mir, persönlich ist wichtig, und das werde ich auch weiterhin tun, also mit den Menschen reden und sie versuchen einfach aufzuklären, ja, in Gesprächen. Und insgesamt denke ich mir, für die Sozialdemokratie ist es auch wichtig, dass das nicht nur immer intern diskutiert, sondern sie auch Experten, Wissenschaftler holt, mit NGOs viel mehr zusammenarbeitet und dort sie wirklich ein menschengerechtes, sage ich einmal, Programm formuliert.
Also ich traue mir jetzt quasi zusammenzufassen, dass unser gemeinsames Ziel ist, dass wir von einer Sitzung wieder zu einer Bewegung von klassenbewussten und klassengebildeten Arbeitern und Arbeiterinnen werden. Und wenn man jetzt wieder irgendwer kommt damit, irgendwie, es gibt fast keine Arbeiterinnen mehr, dann sage ich jetzt einmal ganz undiplomatisch, hört's mal bitte auf mit dem sozialversicherungsmäßigen Holler, weil das ist nur eine sozialversicherungsmäßige Definition. Alle Menschen, die arbeiten müssen, das Leben gehören zur Klasse der arbeitenden Menschen. Ja.
Das wird die einzige Chance sein.
Ich hoffe, aber das ist ja leider ein Spiel, wenn man selber auch schon lange mitspielen will. Das war der erste Podcast von uns als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Der zweite kommt mit Sicherheit. Wir hoffen, dass er euch gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, verbreitet es weiter, hört es das nächste Mal wieder rein. Und wir arbeiten weiter dran und schauen, dass wir euch auf dem Laufenden halten.
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.